Gott ist derselbe vor 5000 Jahren, wie er heute ist. Gott ist derselbe im Alten Testament, wie er es im Neuen Testament ist. Wir Christen, wir gehen manchmal so durch die Welt und denken uns, ja, Gott, der ist halt, ja, es gibt den Gott des Alten Testaments, das ist ein wütender, zorniger Gott, und dann gibt es den Gott des Neuen Testaments und das ist ein lieber und ein gnädiger Gott. Das ist falsch. Unser Gott ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und unser Gott ist ein sprechender Gott. Er ist ein Gott, der mit seinem Volk, mit seinen Kindern spricht, kommuniziert. Und das tut er heute und das hat er auch schon immer getan. Unter anderem durch Männer und Frauen, die dem Volk Gottes eine Botschaft gebracht haben und gepredigt haben. Und wer weiß, wie diese Leute gehießen haben, diese Männer und Frauen, die das damals gemacht haben, die sind zum Volk gekommen. Ganz, ganz früher sind sie nur zum König gegangen und dann gab es eine Zeit, wo sie nicht mehr zum König gegangen sind, sondern zum Volk direkt und haben gepredigt. Wie heißen die? Propheten. Easy. Okay, gut. Propheten sind aufgetreten und haben gepredigt, was Gott ihnen gesagt hat. Unsere neue Predigtreihe, da werden wir ins Alte Testament eintauchen und noch genauer, wir werden eintauchen in die Botschaft der kleinen Propheten. Das sind die Bücher, die als letztes im Alten Testament stehen, kurz bevor das Neue Testament anfängt. Im Alten Testament hören wir die Stimme Gottes und die Stimme, die donnert manchmal. Wir haben letzte Woche aus dem Neuen Testament einen Text gehört, wo die Stimme Gottes oder die Stimme Jesu auch gedonnert hat. Die stürmt im Alten Testament. Diese Stimme, die wir im Alten Testament hören, die rüttelt unser Fundament durcheinander. Aber die Stimme Gottes, die wir im Alten Testament hören, die flüstert auch. Und sie wirbt um ihr Volk. Und sie ist voller Gnade und Barmherzigkeit und schenkt Hoffnung. U-Turn, Umkehr zum Leben. Das ist die Predigtreihe für die nächsten 5 Wochen. Ich möchte dich einladen, dich von Gott zurückrufen zu lassen, zu sich selbst. Gott, der Quelle des Lebens. Gott, der das Leben selbst ist. Ich glaube, dass Gott uns ganz neu auffordern möchte, in manchen Lebensbereichen U-Turn zu machen. Umzudrehen. Soll ich jetzt rübergehen? Um die Botschaft der kleinen Propheten verstehen zu können, die Judith hat mich gestern, unsere Moderatorin hat mich gestern per WhatsApp kontaktiert und hat gesagt, oh wow, das ist aber ein krasser Predigtext, ich verstehe gar nichts. Ephraim, Zeboim, was soll das sein? Wir brauchen ein bisschen Background, um verstehen zu können, was die kleinen Propheten Israel so erzählt haben. Deshalb habe ich euch ein kleines, aber feines Chart mitgebracht, um euch die Geschichte Israels kurz vor Augen zu führen. Und zwar zwischen circa 1000 vor Christus bis knapp 400 Jahre vor Christus. Ich habe es möglichst plakativ gemacht. Also ihr seht schon, in diesen 600 Jahren, die hier hinten abgebildet sind, da dominieren 3 Geschehnisse, und zwar 3 Katastrophen eigentlich, große Katastrophen für Israel. Der erste Crash, der ereignet sich so nach König Salomos Tod, es ging richtig, richtig gut, es kam erst König David, dann sein Sohn Salomo, Israel ist angekommen in Kanaan und ist reich und genießt die Früchte, die Gott ihnen schenkt und dann stirbt Salomo und das Königreich Israel gerät in Streit und es wird zerteilt in Nord- und Südreich, ähnlich wie Deutschland, in Osten und Westen. Von da ab gab es das Nordreich, das wird Israel genannt oder auch Ephraim. Und das Südreich, das wird in der Bibel meistens Juda genannt. Die Hauptstadt vom Nordreich war Samaria und die Hauptstadt des Südreichs war Jerusalem. Und nach David, nach Salomo, ging es gewaltig bergab. Also so richtig, richtig heavy. Während David und Salomo Könige waren, die Gott gedient haben, Gott geehrt haben, ging es im Nordreich komplett in die Hose. Es gab keinen einzigen König nach dieser Trennung, der Gottes Wort gekannt hat und der Gottes Geboten gefolgt ist. Und im Südreich, da war es auch immer so lala. Also es gab mal einen guten König, es gab mal einen schlechten König. Es gab mal einen, der gut angefangen hat, schlecht aufgehört hat. Es gab selten einen, der schlecht angefangen, gut aufgehört hat. Es war so ziemlich durchwachsen. Im Südreich war es nur Achterbahnfahrt. Und im Jahr 722 vor Christus, da haben die Assyrer das Nordreich platt gemacht und haben die Israeliten aus dem Nordreich weggeführt. Und im Jahr 587 Bisschen später wurde dann das Südreich von Babylonien platt gemacht, als Strafe Gottes für das, was wie das Volk gelebt hat. Und das war so die maximale Katastrophe für Israel. Erinnert euch, Israel, dieses Sklavenvolk in Ägypten, wurde befreit von Gott, aus Ägypten rausgeführt mit der Verheißung, ihr werdet ein Land bekommen, in dem ihr wohnen könnt, in dem ihr von mir gesegnet seid. Und dann erleben sie das und dann kommt Saul, der vereiert es ein bisschen, dann kommt David und Salomo und es ist richtig, richtig gut. Sie leben in der Verheißung Gottes und auf einmal passiert die größte Katastrophe, das Land wird platt gemacht und sie werden aus dem verheißenen Land wieder rausgeführt zu den Feinden. Und dann kommt ein 70-jähriges Exil, wo die Israeliten also erstmal platt gemacht werden, Jerusalem wird verbrannt, der Tempel wird zerstört, der große, prächtige Tempel Salomos. Und Israel lebt 70 Jahre lang in Gefangenschaft in Babylonien und Assyrien. Also das müsst ihr euch jetzt merken, okay? Ungefähr. Wir haben das hier und dann teilt sich's und dann macht's Crash, Boom, Bang und dann ist alles Mist. Und im Jahr 515 vor Christus kommen die ersten, kommen die Israeliten zurück. Der Tempel wird wieder aufgebaut, ein ziemlich mickriger Tempel. Und wird eingeweiht und das Volk Israel fängt wieder an zu wohnen in Jerusalem und drumherum. Und heute wollen wir uns den Hosea angucken. Hosea ist, wenn man noch einmal klickt, Hosea ist hier oben einzustufen beim Nordreich. Klick mal bitte einmal. Da haben wir den Hosea, also kurz vor dem Crash oben. Ja, und der ist der erste von den 12 kleinen Propheten, von denen wir in den nächsten 4-5 Wochen hören werden. Übrigens, die kleinen Propheten, die heißen nicht so, weil sie zwergwüchsig waren oder weil sie besonders unwichtig sind. Die kleinen Propheten heißen deshalb kleine Propheten, weil sie kleine Schriftrollen, also nicht große, lange wie Jesaja oder Jeremia geschrieben haben, sondern nur kleine Bücher. Deswegen die kleinen Propheten. Also wir wollen die nicht diskriminieren. Die haben bloß kurz und knackig ihre Sachen da aufgeschrieben, was ja auch toll ist. Hosea, der trat kurz vor dem großen Knall im Nordreich auf, so knapp 800 Jahre bevor Jesus geboren wurde. Ich habe ja gesagt, ich kommentiere das nicht mehr, aber es ist wie Disco. Die Zeit unter dem König Jerobeam II., lustiger Name, aber der Typ war nicht sehr lustig, die war geprägt von zwei Dingen. Einmal von Wohlstand und politischer Stabilität, aber auch auf der anderen Seite von krassem geistlichem Verfall. Also oberflächlich sah alles gut aus, denen ging es gut, aber tief innen, individuell und in der Gesellschaft ging es voll bergab. Und das hing damit zusammen, dass Jerobeam II. Den Baalskult eingeführt hat in Israel. Baal war ein lokaler Gott, eine Gottheit dort, ein Fruchtbarkeitsgott und ein Gott, der fürs Wetter zuständig war. Und eine Folge dieser Baals-Anbetung war ein krasser Verfall in der Gesellschaft. Also die Mordrate ist krass gestiegen. Betrug und Lug waren an der Tagesordnung. Verfall der Sexualmoral war damit verbunden. Als Baals-Anhänger hast du zum Beispiel deine Kinder verbrannt, damit die Ernte besser wird. Du hast verschiedene andere Dinge getan, die einfach krass gegen Gottes Gebot verstoßen. Und in dieser Zeit, kann man noch mal einmal klicken bitte, ist Hosea aufgetreten, bitte nochmal. Und Gott hat ihm zwei Aufträge gegeben. Der erste Auftrag war, such dir eine Prostituierte, heirate sie und zeuge mit ihr Kinder. Das ist radikal. Ist nicht so, ey, komm jeden Sonntag in den Gottesdienst und wenn du das durchziehst, bist ein guter, guter Christ. Nee, Gott hat zu dem gesagt, hey, such dir eine Prostituierte und heirate sie und zeuge Kinder mit ihr. Und wer die Geschichte kennt, er hat sie geheiratet, es war ein Liebesheirat, hat Kinder gezeugt mit ihr und sie ist ihm untreu geworden und ist mit anderen Männern gegangen und wie das halt so ist. Und am Ende der Geschichte kehrt Gomer, so hieß die Frau, kehrt zu Hosea um und Hosea nimmt sie gnädig und barmherzig an und nimmt sie wieder auf als seine Frau und kauft sogar, das Krasse ist, die hat mega, mega Schulden bei ihren Freiern, bei ihren Liebhabern. Und Gott sagt zu Hosea, nimm sie nicht nur an, sondern bezahle die Schulden, die sie hat und kauf sie frei. Das passiert. Und dann zweiter Auftrag, predige meinem Volk Israel. Ihr seid untreu geworden. Kommt zurück zu mir. So wie Gomer zu Hosea zurückgekehrt ist, komm zurück zu mir. Und die Frage, die sich stellt in der Geschichte Israels, ist, ob Israel genauso reumütig zurückkehrt wie die Frau von Hosea. Und jetzt lasst uns mal in den Text einsteigen. Hosea 11, ihr habt vorhin das ganze Kapitel gehört. Ich werde ein paar Highlights bringen. Das Problem in diesem Kapitel ist, oder das Problem in der ganzen Geschichte Israels und speziell im Buch Hosea ist Götzendienst. Bitte einmal klicken. Was betest du an, war die Frage. Vers 2, immer wenn ich ihn rief, meinen Sohn Israel, da spricht Gott als Vater, immer wenn ich ihn rief, lief er vor mir davon. Er opferte den Baalen und verbrannte von den Götzen, vor den Götzenstatuen Räucherwerk. Die Hauptsache, die Gott seinem Volk vorhielt, war die Verehrung fremder Götter. Er hat seinem Volk vorgehalten, hey, ihr seid mir untreu, ihr geht fremd. Ganz speziell der Gott Baal hat es den Israeliten angetan gehabt. Er war der Wetter- und Fruchtbarkeitsgott, wie ich schon gesagt habe. Und jetzt denkst du dir vielleicht, okay, und was hat es mit meinem Leben zu tun? Also eine Sache laufe ich wirklich nicht Gefahr, nämlich einen Fruchtbarkeits- und Wettergott anzubeten. Aber nicht so schnell, nicht so eilig. Lass uns den Gott Baal mal genauer unter die Lupe nehmen. Also der Baalskult, der war geprägt von einem starken Fokus auf so alltägliche Dinge wie Fruchtbarkeit, die Familie und auf einen gehobenen Lebensstandard. Bei Baal ging es um Wohlstand und Ernte. Es ging um Fruchtbarkeit und Kinder. Außerdem war bei Baals Anhängern der sinnliche Genuss heilig. So Luxus, Ausschweifung, lässiger Umgang mit Genuss und Sex waren eben nicht irgendwie moralisch fragwürdig, sondern erwünscht. Also bei Baal ging es letztendlich um Familie, um Reichtum und ein angenehmes Leben. Wenn du heute auf YouTube gehst oder googlest, wirst du sehr, sehr viele Baals-Prediger finden, die sich Christen nennen. Die ein christliches Vokabular verwenden, aber eigentlich nichts anderes machen, als deinen Wunsch nach Wohlstand, Gesundheit, sozialem Status einfach als eine christliche Botschaft verkaufen. Welchen Stellenwert haben diese Dinge in deinem Leben? Deine Familienplanung, Erfolg, Genuss, gehobener Lebensstandard, die Größe deines Autos. Ich hoffe, die hören jetzt nicht die MP3. Wir hatten gerade diese Woche wieder Stress mit unseren Nachbarn, weil unsere Kinder in der Spielstraße tatsächlich, Achtung, spielen. Das könnte nämlich das heilige Blechle irgendwie gefährden. Schulnoten deiner Kinder, Prestige. Welchen Stellenwert haben diese Dinge in deinem Leben? Um ein Götzendiener zu sein, musst du nicht zu Hause einen Altar aufbauen. John MacArthur sagt Folgendes: Götzendienst beginnt nicht mit Hammer und Meißel, sondern mit deinem Verstand, mit deinen Gedanken. Da beginnt Götzendienst. Also ein Götze, für alle, die das Wort irgendwie altmodisch finden, ist ja ein altmodisches Wort, heißt nichts anderes als einen Abgott haben, also einen anderen Gott, ein Götze, hat nichts mit Mario Götze zu tun. Tim Keller definiert einen Götzen so: Ein Götze ist jede Sache, die dir wichtiger ist als Gott. Jede Sache, die dein Herz und deine Vorstellungskraft mehr vereinnahmt als Gott. Jede Sache, von der du erwartest, was nur Gott geben kann. Ein Götze ist, was immer du anschaust und du denkst in deinem tiefsten Innern, also wenn ich diese Sache habe, dann wird mein Leben Sinn machen. Dann werde ich mich wertvoll fühlen. Dann werde ich mich bedeutend und sicher fühlen. Es gibt viele Möglichkeiten, diese Art von Beziehung zu einer Sache zu beschreiben, aber die wohl beste Beschreibung ist Anbetung. Ich finde, das ist ein sehr hilfreiches Zitat von Tim Keller. Wenn ihr Hausgruppenthema macht, müsst ihr jetzt abfotografieren, ist ganz wichtig. Was betest du an, ist die Frage heute Morgen. Nicht, für welchen Gott stellst du ein Altar in dein Wohnzimmer, das machen wir als gute Christen nicht, das wäre ein bisschen irritierend, wenn Hausgruppenabend bei dir vielleicht stattfindet und da ist dieser Altar, ja, oder ein riesengroßes Buddha-Bild. Nein, wir wissen, was man so stylmäßig machen darf und was nicht als Christ. Aber die Frage ist, was betest du an in deinem Herzen? Welche Sache läuft Gefahr, Gott den Ehrenplatz in deinem Leben streitig zu machen. Also wenn ich heute Fragen stelle, ganz wichtig, das sind keine rhetorischen Fragen, ich bitte euch darüber zu reflektieren, das ist ganz wichtig. Wenn du aus einer guten Sache eine Gottsache machst, ist es eine schlechte Sache. Wenn du aus einer guten Sache eine Gottsache machst, ist es eine schlechte Sache. Götzendienst muss nichts zu tun haben mit Mord und Totschlag und mit anderen Übervorteilen. Ein Götze kann eine gute Sache sein, aber wenn du sie zu einer Gottsache machst, zu einer wichtigen Sache, wichtiger als Gott, zum Zentrum deines Lebens, dann ist es eine schlechte Sache. Also, was sind deine persönlichen Baal-Kandidaten? Ich habe ein paar Vorschläge und reflektiere das mal, ob das passt auf dein Leben. Ihr könnt einmal klicken. Vielleicht ist es Annahme und Bestätigung. Vielleicht denkst du dir, ich fühle mich nur wertvoll, wenn diese Person mich liebt und respektiert. Und sobald du den Respekt von einer bestimmten oder von manchen Personen nicht bekommst, dann hast du einen ganz, ganz schlechten Tag oder vielleicht eine ganz, ganz schlechte Woche. Ist es dein Ansehen bei anderen? Ich fühle mich nur dann glücklich, wenn andere mich bewundern oder beneiden. Wenn ich das schönste Auto habe oder wenn ich den tollsten Ehemann habe oder wenn meine Kinder am bravsten sind. Vielleicht ist es deine Arbeit. Ich fühle mich nur wertvoll, wenn ich erfolgreich in meinem Job bin. Vielleicht ist es deine Familie. Mein Leben ist nur dann erfolgreich, wenn meine Familienplanung aufgeht und meine Familie nach außen hin ein makelloses Bild abgibt. Und sobald mein Mann oder meine Kinder oder meine Frau sich irgendwo daneben benehmen, dann ist es für mich ein ganz, ganz krasses Problem. Vielleicht sind deine Baalskandidaten deine Kinder. Ich fühle mich wie der größte Versager, wenn meine Kinder sich schlecht in der Öffentlichkeit benehmen. Was denken die Leute über mich? Meine Kinder sind das Wichtigste für mich und ich möchte, dass meine Kinder ein gutes Image abgeben. Oder ist es deine Unabhängigkeit? Mein Leben ist perfekt, wenn ich niemandem Rechenschaft ablegen muss, wenn ich niemandem etwas schulde. Und das ist dein Ziel. Du möchtest unabhängig von allem und jedem sein. Das ist, was du erreichen möchtest. Oder Kontrolle. Ich fühle mich nur glücklich, wenn ich mein Leben im Griff habe. Ist es dein Lebensstandard? Mein Leben ist nur gut, wenn ich einen gewissen Lebensstandard erreicht habe, am besten einen höheren Standard als der deutsche Durchschnittsbürger oder zumindest die Nachbarn links und rechts von mir. Okay, was jetzt kommt, ist für alle Deutschen relevant. Sicherheit. Bist du ein Sicherheitsanbieter? Also nicht für alle, ja, aber für ganz viele. Ich bin glücklich, wenn jemand da ist, der mich beschützt und sicher hält. Und wenn das nicht Teil meines Lebens ist, dann bin ich keine vollständige Person. Weil dann suche ich noch meine bessere Hälfte. Oder ist es vielleicht das Gefühl, gebraucht zu werden? Ich fühle mich nur dann wertvoll, wenn andere Menschen mich brauchen. Ich könnte die Liste wahrscheinlich sehr lange weiterführen. Aber ihr bekommt vielleicht ein Bild dafür, was Götzen, was Abgötter in unserem Leben sein können. Wir brauchen keine Steinstatuen, um Götzendiener zu sein. Nächster Klick bitte. Was deine Gedanken vereinnahmt, kontrolliert dein Leben. Was vereinnahmt deine Gedanken? Dein Job, deine Familie, dein Ehemann, dein Image, deine Arbeit wäre der Job. Doppelt gemoppelt, aber wahrscheinlich ist auch ein doppelt wichtiges Thema. Was deine Gedanken vereinnahmt, kontrolliert dein Leben. Wen oder was betest du an? Was ist die Sache, die dir am wichtigsten ist? Können wir einen ganz kurzen Applaus für unsere gestressten Lichttechniker machen, die das wirklich schwitzend und konstant hier durchziehen. Und für alle anderen, die vielleicht zum ersten, zweiten, dritten Mal da sind, wir haben normalerweise hier nicht Russendisco, sondern ganz normale, stetige Beleuchtung. Also wenn das vielleicht ein Punkt für dich ist, nicht mehr zu kommen, bitte. Komm nochmal. Und wenn der Witz, den ich gerade gemacht habe, für dich ein Punkt ist, nicht mehr zu kommen, bitte vergib mir und komm nochmal. Also die Sünde Israels war Untreue gegenüber Gott. So wie Hoseas Frau Goma untreu wurde, indem sie anderen Männern nachlief, war Israel Gott untreu, indem er dem Baal mit seinem Wohlstandsevangelium nachgelaufen ist. Wo in deinem Alltag wirst du Gott untreu? Was im Buch Hosea so spannend ist, ist die Art und Weise, wie Gott auf die Untreue seines Volkes reagiert. Also richtig krass leidenschaftlich reagiert Gott und heftig auch, aber auch zerrissen und ringend. Ich möchte dich herausfordern, dein Gottesbild heute neu zu justieren, wenn du Gott entweder nur als den gnädigen Hachi-Pachi-Papapu kennst oder wenn du dir Gott nur vorstellst als den Typ auf der Wolke, der mit der Keule versucht, dir eins überzubraten. Das sind zwei Extreme, die der Wahrheit überhaupt nicht nahe kommen. Gott ist sehr viel komplexer und größer. Zum einen reagiert Gott wie ein betrogener Ehemann. Wenn ihr den Begriff hört, einfach klicken. In den Versen 5 und 6 sagt Gott über das Volk Israel Folgendes. Deshalb müssen sie wieder zurück, also Israel, müssen sie zurück nach Ägypten und Assur. Und Assur soll sein König sein. Der Krieg soll über ihre Städte hinwegtoben und ihre orakelnden Priester wird er wegen ihrer Pläne zum Verstummen bringen und vernichten. Gott ist stinksauer. Gott ist stinksauer über das, was geschehen ist. Gott kündigt hier an, weil Israel mich betrogen hat und verlassen hat, wird mein Gericht über mein Volk drüber waschen. Und sie werden keine Chance haben, irgendetwas dagegen zu tun. Wow. Wir sehen hier zwei Dinge, die wir mitnehmen können. Erstens, Gott hat ein Problem mit Sünde. Vor 3000 Jahren genauso wie heute. Und zweitens, Sünden haben eine Konsequenz. Israel hat gesündigt. Gott sagt, hey, das werde ich nicht ungestraft lassen. Es wird Konsequenzen geben. Und Achtung, das ist nicht nur der AT-Gott, der Alte Testament-Gott. Wir haben einen Gott. Altes Testament, Neues Testament. Im Fall Israels war die Strafe diese zwei große Crashs im Nordreich, im Südreich, dass der Feind Israel überwindet und verschleppt. Gott war verletzt und zornig. Wie ein betrogener Ehemann. Es sagt ganz krasse Sachen im Buch Hosea. Und es hat sich nicht Hosea ausgedacht, sondern das ist, wie Gott sich offenbart in der Bibel. Ich gebe euch mal ein paar Leckerbissen aus Kapitel 2, okay? Macht euch gefasst. Spot on. Vers 6 in Kapitel 2. Kannst du nochmal zurückgehen? Ihr Kinder, ihre Kinder will ich nicht mehr lieben, denn es sind Kinder einer Hure. Vers 8. Ich werde einen Zaun aus Dornen um sie ziehen und eine Mauer vor ihr aufbauen, also vor Israel, um Israel herum. Dann wird sie nicht mehr in der Lage sein, ihren Weg zu finden. Strafe. Ich werde sie für die vielen Tage bestrafen, an denen sie ihren Baalsbildern Rauchopfer verbrannte. Vers 15. Verse 11 und 12. Ich will ihr das Leinen und die Wolle, die sie für ihre Kleidung verwenden wollte, entreißen. In anderen Worten, das, was ich ihr geschenkt habe, nehme ich ihr weg. Ich werde sie vor den Augen aller ihrer Liebhaber nackt ausziehen. Keiner wird sie von meiner Strafe retten können. Das ist ganz schön heavy. Das ist ein ganz schön zorniger, betrogener Ehemann. Würdet ihr mir zustimmen, wahrscheinlich. Ja. Was können wir daraus lernen? Gott ist deine Sünde nicht egal. Ja, Gottes Gnade zählt für uns. Aber das heißt nicht, dass ihm deine Sünde heute, dass ihm deine Sünde morgen egal ist. Er nimmt deine Sünde sehr viel ernster, als du deine Sünde nimmst. Wenn du dich gegen ihn wendest, dann lässt ihn das nicht kalt. Gut, das klingt irgendwie wie eine schlechte Nachricht, wenn wir lesen, was das bedeutet. Aber es ist doch eigentlich eine gute Nachricht. Gott liebt dich und es lässt ihn nicht kalt, wenn du Mist baust in deinem Leben. Gott hat dich zwar durch Jesus Christus und seinen Opfertod stellvertretend am Kreuz für deine Sünden, hat er dich freigesprochen von der Strafe für deine Sünde, aber er hat dich nicht freigesprochen vor der logischen Konsequenz für deine Sünde. Du darfst nicht als Christ durchs Leben laufen, mutwillig Mist bauen nach Mist und denken, ja, aber Jesus ist ja für meine Sünde gestorben. Ja, das stimmt. Und du wirst, wenn du umkehrst, Gnade empfangen. Aber du wirst auch die Konsequenzen empfangen. Es gibt diese Redensart, die ihr alle kennt, die kommt aus dem Buch Hosea. Ihr habt Wind gesät, ihr werdet Sturm ernten. Und wir Christen leben manchmal so ein Leben und denken, ja, wir stürmen hier durch die Gegend und wir kriegen als Antwort einen kleinen Wind. Der wird so über unser Gesicht wehen und es wird eine leichte, laue Brise sein. Gottes Gnade, wie schön. Gott sieht es ganz anders und Gott ist ganz anders. Wenn du jeden Tag 10 Big Mac isst, kann man darüber diskutieren, ob das Sünde ist. Ich würde sagen, ja, das ist Völlerei, das ist Maßlosigkeit. 9 reichen vollkommen, Nummer 10 ist übertrieben. Wenn du jeden Tag 10 Big Mac isst, bis zu deinem Lebensende, dann beeinflusst das höchstwahrscheinlich nicht dein Seelenheil. Jesus ist immer noch für dich am Kreuz gestorben. Jesus ist immer noch für deine Sünde gestorben, egal wie dumm sie ist. Also 10 Big Mac pro Tag, da fallen mir bessere Sünden ein. Aber dein Herz-Kreislauf-Problem, das vielleicht vorher nicht bestand, das wird immer größer. Die Konsequenz ist da, auch wenn du nicht in die Hölle dafür kommst. Wir denken immer, ja, Gottes Gnade, oh ja, ich werde immer dicker. Kann mal jemand für mich beten, dass ich wieder dünner werde? Nein, iss weniger Big Macs. Ich glaube, dass Gott uns durch den Propheten Hosea warnen möchte. HDH, wenn ihr Götzen, wenn ihr andere Götter in eurem Leben habt. Leute, es wird Konsequenzen haben. Lass es nicht zu in deinem Leben. 2. Mose 20, Vers 5. Du sollst die Götzen weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse die Sünden derer, die mich hassen, nicht ungestraft. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, ich hasse Gott ja nicht, aber Gott setzt es gleich. Wenn du dich in deinem Leben von der Sache niederwirfst, dann ist es gleichbedeutend mit Hass gegen Gott. Gott sagt nicht, hey, du kannst mich anbeten, dann bet noch ein bisschen deine Familie an, dann bet noch ein bisschen deinen Job an, dann bet noch ein bisschen dein Image an. Es ist genau, was Israel gemacht hat. Die sind in den Tempel gegangen und haben Yahweh angebetet. Gepriesen seist du Gott Israels und Baal. Gott hätte auch sagen können, yo, also sie haben mich ja angebetet. Gut, Sonntag, Lobpreisgottesdienst, waren da, super. Gut, durch die Woche durch, da haben sie Baal angebetet. Da, ja, ich bin ein gnädiger Gott. Hauptsache, sie kommen jeden Sonntag zu mir. Nein, so hat es vor 4000 Jahren nicht funktioniert. So funktioniert es heute nicht. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Wirf dich nicht nieder vor Götzen. Doch dann passiert in unserem Text etwas Interessantes, nämlich während Gott in den Versen 5 und 6 richtig krass die Strafe ankündigt, übrigens die auch dann später eingetroffen ist, 20 Jahre später, genauso wie Hosea es vorhergesagt hat, verändert sich unmittelbar danach krass der Ton. Denn Gott ist nicht nur der betrogene Ehemann, er ist auch der liebevolle Vater. Und so zeigt es sich in Vers 8 und 9. Finde ich so krass. Gerade eben sagt er noch, ich werde dich bloß hinstellen vor deine Liebhaber. Ich werde dich ausliefern in die Hände deiner Feinde. Und es hieß tatsächlich für Israel, ganz viele Leute werden getötet werden, vergewaltigt werden und 70 Jahre in Gefangenschaft leben. Und in Vers 8 und 9 sagt er, oh, wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim, also Nordreich. Wie könnte ich dich, Israel, im Stich lassen? Schon bei dem Gedanken daran bricht mir das Herz, oder in anderer Übersetzung, mein Herz wendet sich gegen mich. Gott hat einen Kampf in seiner Brust. Ich werde dich bestrafen. Und gleichzeitig spürt er, ach, aber wie kann ich das tun? Ich liebe dich. Es geht weiter und ich empfinde tiefstes Mitleid für dich. Ich will meinen glühenden Zorn nicht nachgeben. Ich will Israel nicht noch einmal vernichten. Das ist wahrscheinlich eine Anspielung auf die Flut. Denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige, der mitten unter euch wohnt. Und ich will nicht voller Zorn über euch herfallen. Wenn du so eine lockerlässige Haltung gegenüber Gott hast, dass du keine Angst mehr davor hast, dass er über dich herfällt, dann musst du dein Gottesbild verändern. Erinnert euch an letzte Woche, Aslan, der Löwe. Der ist nicht zahm, aber er ist gut. Er ist nicht sicher, so, ja, da gehen wir halt mal hin und haut mal hinter die Ohren und es passiert nichts, sondern es ist ein wilder Löwe. So ist unser Gott. Und das finde ich so krass, wenn ihr euch mal vielleicht diese Woche vornehmt, Hosea durchzulesen, könnt ihr in 20 Minuten machen. Was die Israeliten getan haben. Googelt mal Baal. Was für krasse, abscheuliche Taten im Namen dieses Gottes ausgeführt wurden. Aber Gottes Liebe ist größer als die Sünde Israels. Stell dir vor, du hast dein Kind verbrannt für Baal. Vor tausenden von Jahren wurden die Kinder auf dem Altar des Wohlstands und der Lebensplanung geopfert. Und das Gleiche, das ist jetzt Achtung, politisches Statement, passiert immer noch heute. Wir schmeißen die Kinder nicht in den Feuerofen. Wir gucken, dass sie erst gar nicht lebendig aus dem Mutterleib rauskommen. Millionen und Millionen von Kindern von ungeschütztem Leben werden geopfert auf dem Altar der Lebensplanung, der Karriere, des Timings. Stell dir vor, du hast sowas gemacht. Gottes Liebe ist größer als deine Sünde. Wenn du heute hier sitzt und du hast vielleicht schon mal eine Abtreibung durchführen lassen in deinem Leben, Gottes Liebe ist größer als das, was du mit diesem Leben getan hast. Gottes Liebe ist größer als deine Schuld, ist größer als deine Scham, ist größer als alles, was du jemals in deinem Leben falsch gemacht hast. Das ist, was wir sehen bei Hosea. Gott offenbart sich hier als der Gott der Untreuen. Wir sind kein geiles Aushängeschild für unseren Glauben. Aber Gott sei Dank, er ist ein Gott der Untreuen. Er ist einer, der betrogen wird und dann als allmächtiger, großer, heiliger Herrscher über alle Dinge dir nachläuft. So wie Hosea Gomer nachgelaufen ist und sie freigekauft hat. So wie Gott es mit seinem Volk immer und immer wieder getan hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mich haut es um. Ich bin mir meiner Untreue im Alltag sehr, sehr bewusst. Ich finde krass, dass Gottes Liebe, dass Gottes Gnade für mich so viel größer ist als das, was ich angestellt habe. Gott ist nicht wie du und ich. Wenn du einen Streit hast mit jemandem, dann, du kennst das Gefühl, du möchtest nochmal nachtreten. Du möchtest es besser wissen, du möchtest klar machen, hey, ich wurde hier verletzt und das sage ich dir jetzt nochmal und ich sage dir auch nochmal, wie blöd es ist und dann werde ich nochmal schön in die Schuldschneise treten, damit klar ist, meine Gefühle wurden verletzt. Gott ist nicht so. Er ist nicht besserwisserisch. Er ist nicht kleinkariert. Gott bestraft zwar durchaus deine Sünden, auch wenn du ein gläubiger Christ bist. Er hat den Preis bezahlt für deine Sünden. Aber die Konsequenzen, die sind in unserem Leben vorhanden. So wie in Israel 20 Jahre später dieses Problem ganz sichtbar wurde und die Strafe Gottes durchgeführt wurde. Aber krass ist, noch bevor Gott Israel für seine Untreue bestrafte und ihn ins Exil geschickt hat, hat er schon geplant, was er macht 70 Jahre später, wenn die zurückkehren. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, als Judith den Predigtext vorgelesen hat. Ich lese euch nochmal Vers 11 vor. Sie werden bebend herankommen. Also er sagt, ich werde brüllen wie ein Löwe, Aslan, und sie werden zitternd zurückkommen. Vers 11, sie werden bebend herankommen, so wie ein Vogel aus Ägypten, Gefangenschaft, Rückkehr, herbeifliegt. Oder eine Taube aus Assyrien. Das Volk, das Israel im Jahr 522, war es? Nee, 87, verschleppt hat. Er sagt, hey, ihr werdet kommen wie eine Taube aus Assyrien, in Klammer, da wird's Exil sein. Und ich will sie wieder in ihren Häusern wohnen lassen. 70 Jahre später wurde Jerusalem aufgebaut, wurde der Tempel wieder neu aufgebaut. Gott sagt, hey, es wird eine Konsequenz geben für deine Untreue, aber ich werde dich nicht vernichten. Ich werde dich wieder zurückholen zu mir. Du hast eine Zukunft. Das haut mich um, wenn ich das lese. Das ist dein Gott. Der zornige Ehemann wird zum barmherzigen Vater, der dem Volk, das vor ihm wegläuft, nachgeht. Ist es nicht krass? Liebe ist die stärkste aller Kräfte. Sogar stärker als die Sünde. Gott liebt dich, auch wenn du ihm untreu warst. Seine Liebe für dich ist größer als deine Sünde. Das musst du heute Morgen mitnehmen. Nimm nicht mit, oh, es war heute mal ein Text aus dem Alten Testament, ich habe dann aufgehört zuzuhören und habe gehofft, dass wir nochmal einen Lobpreisblock danach haben. Nimm mit, Gott ist derselbe, er ist gnädig, seine Liebe ist größer. Okay, was machen wir jetzt mit den ganzen Infos? Was machst du mit den Götzen, die in deinem Leben Gott den Thron streitig machen? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen. Und ich habe einen Vorschlag für euch. Und zwar, knote nicht drüber, sondern geh ans Eingemachte. Ich erkläre euch, was ich meine. Diese Woche kam der Silas, mein jüngster Sohn von der Schule. Und er kam zu mir und er hat zu mir gesagt, Papa, kannst du meinen Schuh bitte lösen, also den Knoten lösen? Ich kriege den nicht auf und irgendwie ist da was Komisches passiert. Das ist aber von ganz allein passiert. Okay. Es kam mir ein bisschen komisch vor. Ich habe gesagt, jetzt, ja, gib mal deinen Schuh her. Und als ich mich runtergebeugt habe, ergab sich dieses Bild hier. Die Mutter aller Horrorknoten. Es ist nachgestellt. Ich habe nichts original fotografiert, um nicht eine Massenpanik auszulösen. War ganz, ganz schlimmer Knoten. Ja? Ein riesiges Durcheinander aus festgezogenem Schnürsenkelstoff war das. Mindestens 6, 7 Knoten übereinander, richtig festgezogen. Ich habe fast 10 Minuten gebraucht, um den Schuh zu lösen. Und ich rekonstruiere das so. Folgendes ist passiert. Irgendwann, vorletzte Woche, wollte Silas seinen Schuh wieder richten, weil er nicht so richtig fest saß. Ja, er hat rumgeschlabbert, die Jungs sind ständig draußen, spielen Street Hockey. Wobei, da braucht er seinen Schuh nicht, aber die rennen auch so rum. Ja, und da braucht man einen festen Halt. Wenn man da ständig rumeiert mit den Schuhen, ist schlecht beim Sport. Gut, hat er sich gedacht, muss ich wieder festziehen. Hat Schnürsenkel gelöst, aber der letzte Knoten, der ging nicht auf. Na, was mache ich jetzt? Ja, mache ich einfach einen Knoten drüber, mache richtig fest in der Hoffnung, dass dann der Schuh wieder gut sitzt. Das hat er dann am Dienstag gemacht, am Mittwoch gemacht, am Donnerstag gemacht, am Freitag gemacht, bis dieser riesen Knoten da war, aber der Schuh war immer noch locker. Jetzt lacht ihr darüber, denkt euch, oh, der Silas. Was geht ab mit dem? Aber manchmal machen wir es doch ganz genauso, wenn wir ehrlich zueinander sind und zu uns selbst sind. So machen wir es in unserem Leben. Wir wissen, wir haben ein Problem, der Schuh, der sitzt nicht so richtig. Aber statt ans Eingemachte zu gehen, an den unteren Knoten zu gehen, wo es schmerzhaft ist, wo vielleicht auch ein bisschen rumgemacht werden muss, bevor der aufgeht, denken wir uns, ich mache jetzt einfach einen schönen Knoten drauf. Dann fällt es bestimmt nicht mehr auf. Und vielleicht bringt es ja was. Ich mache einfach noch einen Knoten drüber und noch einen Knoten drüber und noch einen Knoten drüber. Ich habe noch eine andere Strategie und Methode, wie ich mein Problem lösen könnte. Vielleicht sollte ich einfach mal 4 Wochen auf Mallorca verbringen. Oder vielleicht sollte ich mal eine Woche ins Kloster gehen. Oder eine neue Staffel meiner Lieblingsserie auf Netflix gucken. Knoten drauf, Knoten drauf, Knoten drauf. Alkohol hinterhergespült. Und du hoffst, dass irgendwas passiert. Und ich glaube, wir machen das mit unseren Götzen so. Wir machen das mit dem, was Gott zu uns sagt, so. Wir wissen, okay, wo das Problem liegt. Wir machen unsere Knoten drüber. Das funktioniert nicht. Ich möchte euch einladen und jeden, der jetzt gerade die MP3 hört, uns als Gemeinde einladen. Denk heute Morgen drüber nach. Was ist mein unterster Knoten? Wo ist mein Götze? Und dann wirf ihn über Bord. Knoten nicht drüber, sodass es nicht sichtbar ist, sondern wirf diese Sache, die dir wichtiger als Gott ist, über Bord. Wenn du mit Gott in deinem Leben vorankommen willst, dann musst du ein paar Dinge auf der Strecke lassen. Das Krasse ist, die Israeliten, die haben sich gegen Gott entschieden. Die haben sich gedacht, oh ja, Hosea, laber du nur. Uns geht's gut. Jerobeam II., super König, uns geht's klasse. Und der Wohlstand, auf den sie gebaut haben, hat sich verwandelt in Krieg und Armut. Sie haben sich für den Götzen Baal entschieden. Und der hat alles vertreten in ihrem Leben. Und die verbündete Macht, die ihnen politische Sicherheit gegeben hat, dreimal dürft ihr raten, wer das war, Assyrien. Die Sache, die ihnen Sicherheit gegeben hat, wurde ihnen zum verhängnisvollen Feind. Was macht deine Beziehung zu Gott kaputt? Was steht zwischen dir und Gott? Knote nicht drüber, sondern mach kaputt, was dich kaputt macht. Mach kaputt, was deine Beziehung mit Gott kaputt macht. Ich möchte abschließen mit einer Sache, die Paulus schreibt. in Kolosser 3, Vers 5. Nimm das für dich persönlich. Als ein Aufruf aus der Bibel, dem lebendigen Wort Gottes, für dich. Kolosser 3, Vers 5. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Und es zählt da auf. Tötet diese Dinge. Sexuelle Unmoral. Schamlosigkeit. Ungezügelte Leidenschaft. Böses Verlangen. Und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Lasst uns diese Dinge töten. Einen U-Turn machen und zum Leben zurückkehren. Gott, wir bitten dich, dass du heute zu uns allen sprichst. Wir bitten dich, dass du uns näher zu dir führst. Herr, wir bitten dich, dass du uns bessere Ohren, bessere Herzen, klarere Gedanken schenkst als dem Volk Israel vor so vielen Hunderten von Jahren. Schenk uns ein verständiges Herz. Schenk uns ein bußfertiges Herz. Hilf uns, zu dir umzukehren. Und davor hilf uns zu erkennen, wo wir das nötig haben, wo in unserem Leben. Amen.